Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen. Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Ja, die Saison, die steht wieder in den Startlöchern und das bedeutet natürlich, heute gibt es bei uns eine kleine, aber feine Season Preview für euch. Letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle Nicolas Martin zu Gast. In diesem Jahr ist es Fabian Sommer. Hallo Fabian, wer bist du, was machst du und was hat das Ganze eigentlich mit der NFL zu tun?
Jo, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei euch dabei sein darf. Mein Name ist Fabian Sommer, im Internet, bei Twitter zum Beispiel auch bekannt unter dem Namen Zuma. Ja, alles was die NFL angeht, ich habe im Jahr 2011, nicht noch weiter zurück, in 2009 angefangen, so mit Sportwetten und sowas und habe mich, glaube ich, 2008 oder 2009 war das, auch intensiv für Football interessiert. Ich habe dann neben dem Studium angefangen, 2011 war das, in amerikanischen Foren Analysen zu Spielen zu schreiben, was ich tippe, warum ich tippe, welches Team gewinnt, wie viele Punkte fallen etc. Und habe dann über die Jahre ja gemerkt, dass da ein großer Anklang herrscht, praktisch wie so eine kleine Nische. Einerseits gibt es welche, die ganz gut tippen können, die können aber nicht schreiben. Ich kann gut tippen und gut schreiben. Da hatten meine Forum-Threads in großen Wettforen teilweise ja 20.000 Klicks am Wochenende. Und bei Twitter hat man sich so ein kleines Following aufgebaut. Und ja, dann habe ich mich letztes Jahr dazu entschlossen, mal nebenbei meine Tipps und meine Analysen für Geld zu verkaufen. Ich habe eine eigene Webseite gemacht, auf der man sie anmelden kann. Muss man praktisch für die Saison zahlen und kriegt dann für die Saison jede Woche alle Analysen zu Spielen, alle offiziellen Tipps etc. Und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht und habe da auch so viel Potenzial gesehen, dass ich mich im April meinen normalen Job aufgegeben habe und habe mich praktisch damit komplett selbstständig gemacht und mache nebenbei aber noch, bin ich als freier Journalist tätig für den Lokalsport bei der Westfalenpost. Und ja, so bin ich momentan oder seit fast einem halben Jahr Vollzeit Footballanalyst. Und so ist so, das war so der kleine Abriss der letzten Jahre.
Ja, sehr schön. Freut uns auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist. Natürlich ist Fabian heute nicht alleine. Es sind wie immer meine Mitstreiter Clemens Mauck, Sebastian Mühlenhof und ich, Patrick Rebin, mit dabei. Doch bevor wir zu Season Preview kommen, erstmal was ganz kurz in eigener Sache. Und zwar gab es nach dem letzten Podcast so die ein oder andere kleinere Beschwerde. Und Sebastian, du weißt dazu mehr, glaube ich.
Ja, genau. Und zwar hat uns nämlich ein Feedback erreicht. Ich lese das mal vor. Und zwar hat uns Markus geschrieben: Sorry, aber die Tonqualität ist unter aller Sau. Muss nach 10 Sekunden abdrehen wegen dem Rauschen. Ebenso sind im Text darunter Rechtschreib- und Grammatikfehler, dass die Hälfte reicht. Ihr solltet euch überlegen, inwieweit das Sinn macht, so weiterzumachen. Entweder ordentlich oder gar nicht. Sorry, dass nur schlechte Kritik für euch habe, aber mir ist nichts Positives aufgefallen. Liebe Grüße, Markus. Also natürlich müssen wir zur Stellung beziehen. Erstmal natürlich danke für das Feedback. Wir müssen dazu sagen, dass das wirklich von der Tonqualität her nicht gut war. Wir hatten den Rauschen drinne, hätten das unterbinden müssen, hätten nicht aufnehmen sondern müssen. Wir haben die Ursache nicht gefunden. Wir hoffen, wir haben es jetzt im Griff. Wir haben ein bisschen was geändert. Denken, dass wir jetzt die Ursache gefunden haben und wollen natürlich auch daran arbeiten, das weiter so zu machen. Rechtschreibfehler, muss ich ganz ehrlich zugeben, sind mir aufgefallen. Da war ich etwas übermüdet, als ich den Text geschrieben habe. Aber haben auch ein Feedback bekommen von noch einem anderen, der uns geschrieben hat, dass er unsere Sendung sehr gerne hört, hat uns am Samstag gehört, fand es fachlich sehr gut, aber ist auch die Aufnahmequalität das Problem. Da werden wir auf jeden Fall daran arbeiten. Das hoffen wir, dass wir dann euch wieder perfekte Qualität bringen können und unsere Analyten weiterhin top sind, wie auch derjenige geschrieben hat.
Ja, danke Sebastian. Seht uns nach, wenn vielleicht mal so der ein oder andere kleine Fauxpas passiert, aber wir machen das nicht mit Absicht und wir hoffen natürlich, dass ihr durch so kleinere, ja, durch so Kleinigkeiten nicht davon abgeschreckt werdet, uns weiterzuhören. Aber damit würde ich sagen, erstmal genug davon, denn die Saison steht kurz bevor und wir, würde ich sagen, starten jetzt erstmal in die Season Preview und zwar wie letztes Jahr, nämlich mit der Champions Division. Das ist in diesem Jahr nicht die AFC East, aber sozusagen der westliche Bruder, nämlich die NFC East. Und ja, NFC East, Champions Division, damit würde ich sagen, lassen wir auch dem Champion den Vortritt und fangen mal an mit den Philadelphia Eagles. Wo seht ihr sie? Können sie dieses Jahr auch wieder Champion werden? Wie ist eure Meinung dazu?
Wer fängt an?
Ja, Fabio, vielleicht fängst du am besten an, dass du kannst direkt mal deine Expertise uns zeigen.
Yo, die Eagles, Regression pur. Letztes Jahr hammergeile Saison, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Doug Peterson aggressiv bei Fourth Downs. Aber ich denke, dieses Jahr sehen wir einiges an Regression, weil die Art und Weise, wie die Eagles letztes Jahr gewonnen haben, das ist nicht so ganz so einfach so wiederholen. Insbesondere, weil Carsten Wentz jetzt von seiner katastrophalen Knieverletzung wiederkommt. Das war nicht nur das Kreuzbandriss, sondern noch hier die MCL. Ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt. Es gibt den berühmten Football-Coach Doc Chow, der hat gesagt, Carsten Wentz wird am Anfang der Saison, es besteht keine Chance, dass Carsten Wentz am Anfang der Saison dieser Run-Threat sein kann, den er letztes Jahr war. Er wird an seiner Beweglichkeit erstmal lange zu knabbern haben. Und das wird auch die Eagles stark beeinflussen, weil Nick Foles, geiler Super Bowl Run, Super Bowl MVP, aber wir haben auch mal Zeiten gesehen, da war Nick Foles, sah aus wie ein Backup-Quarterback. Ich denke, er ist irgendwo dazwischen. Ja, er wird ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wird am Anfang sehr schwer, denke ich, mit Nick Foles. Auch schon Jeffrey fällt die ersten beiden Spiele aus. Jason Peters nicht ganz 100% und wenn Wentz dann wiederkommt, ich glaube einfach nicht, dass Wentz vor November der Alte sein wird. Und deswegen denke ich, dass die Eagles es sehr schwer haben dieses Jahr. Auch gerade bei den Fourth Downs letztes Jahr. Ich glaube, die Eagles haben 19 von 27 Fourth Downs converted und 6 oder 7 Mal ist Carsten Wentz gelaufen. Ja, und diese Beweglichkeit wird ihm dieses Jahr fehlen. Und deshalb denke ich, die Eagles werden so ein bisschen Probleme haben, werden im Dezember gucken, ob sie in die Playoffs kommen. Und ich habe sie irgendwo bei 9, vielleicht 10 Wins.
Ja, dann mache ich doch mal direkt weiter mit den Eagles. Ich bin auch so ein bisschen bei Fabian. Ich denke, dass sie die Saison nicht so ganz wiederholen können. Es gibt schon Leute, die so ein bisschen auch jetzt in die Schiene gehen, dass sie sagen, dass die Eagles so ein bisschen die Seahawks werden können. Sie waren sehr, sehr starke Saison gehabt und dann haben sie sich so ein bisschen in verschiedene Felder verschoben, wo sie dann politisch sich sehr engagiert haben und dann auch einfach verschiedene Felder zu sehr bedient haben, sodass der Fokus einfach auf den Football verloren gegangen ist. Und man hört, ja, wir sind am Boden unten und fangen wie alle von vorne an, sind also wieder Underdog. Ja, das ist einfach mal schlichtweg gelogen. Also diese Mannschaft ist mit Sicherheit kein Underdog. Das ist ein Team, was man, wenn man auf dem Papier her sieht, wirklich sehr, sehr stark ist. Viele Qualität im Kader auf den verschiedensten Positionen. Sehr, sehr starkes Backfield mit einem J.R.J., auch einem ja wieder genesenen Darren Sproles. Also von daher, da ist viel Qualität, aber man muss halt das alles auf den Platz bekommen. Man hat mit Nick Foles einen okay Quarterback, natürlich überragend gespielt im Super Bowl, aber der wird direkt im ersten Spiel gegen die Falcons ran müssen. Das wird schon direkt ein harter Auftakt. Gegen die Bucks und die Colts könnte es dann durchaus noch reichen, aber die Eagles werden Probleme haben und ich denke, wir werden, ja, ich glaube, zum 5. oder 6. Mal in Folge einen neuen Sieg in der Division NFC East sehen.
Als ich noch vergessen habe, weil ich noch hinzufügen würde, das Ding ist auch, dass die Eagles letztes Jahr, ich glaube, ein Fourth-Play-Schedule hatten und dieses Jahr haben sie halt ein First-Play-Schedule. Da haben wir schon in den letzten Jahren gesehen, sehr oft gesehen, dass das auch für viele Teams nach einer erfolgreichen Saison auch eine große Hürde ist.
Ja, definitiv, hast du recht. Und dazu muss man noch sehen, dass sie die komplette NFC South spielen, die auf jeden Fall 3 Teams dabei hat, die die Eagles schlagen können. Die Bucks eher nicht, aber alle anderen 3. Die Falcons waren ja letztes Jahr, bin mir gerade gar nicht sicher, ob 2. oder 3. in der Division. 3. noch hinter den Panthers und die spielen sie ja jetzt. Das wird schon ein harter Brocken, vor allem ohne Wentz und die Saints, die sehe ich sehr stark. Und auch die Panthers eventuell können den Eagles noch Probleme machen. Also ich denke, das wird keine einfache Saison für Philadelphia. Und auch wenn sie dafür fast nichts aufgegeben haben, ich denke, der Trade für Michael Bennett, der sorgt nicht mehr für sonderlich viel Produktion auf dem Platz. Ganz einfach, weil Bennett älter wird, letztes Jahr schon in Seattle viel auch angeschlagen war, öfter mal mit Verletzungen zu tun hat. Das kann schon schwierig werden. Und natürlich auch er ein absoluter Unruhe herrscht im Lockerroom ist.
Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir die Champions mal durch und jetzt schauen wir uns mal die weitere NFC East an. Da hätten wir Teams wie Odell Beckham Jr., New York Giants, die Washington Redskins, die endlich mal ihren Quarterback losgeworden sind. Kirk Cousins ist kein Redskin mehr. Und ja, die Dallas Cowboys können Dak Prescott und Ezekiel Elliott ihre erste Saison wiederholen oder schaut es dann doch eher so aus wie in der letzten Saison? Eher nicht ganz so geil.
Also ich würde auf die Cowboys eingehen. Die Cowboys, finde ich, sie werden so ein bisschen zurückkommen. Ich denke, sie haben es trotzdem noch schwierig, weil einfach so dieser klare Number-One-Receiver fehlt. Man hat zwar Allen Hurns, der ist jetzt aber auch angeschlagen und da fehlt einfach so ein bisschen Qualität dort einfach. Das muss man, glaube ich, so sagen. Man hat einen Wide-Receiver gedraftet mit Michael Gallup, der durchaus produktiv sein kann, aber man sollte da nie zu viel Erwartungen in Receiver reinsetzen. Das ist so wirklich das große Fragezeichen. Ich denke, defensiv werden sie noch einen Schritt nach vorne machen. Da sind viele junge Spieler mit dabei, die in eine zweite, dritte Saison reingehen, auch in die erste Saison natürlich. Das ist sehr spannend zu beobachten, das Projekt. Deswegen denke ich, dass es defensiv schon ein bisschen nach vorne geht. Aber ich denke, dieses Wide Receiver Core ist mit Sicherheit einer der schlechteren in der Liga. Und Dak Prescott, finde ich, ist ein guter Quarterback. Ich finde, er wird von Teilen einfach zu schlecht gemacht. Er macht das sehr solide, hat von seinen 32 Starts 22 gewonnen und 5 nur sehr, sehr knapp verloren. Also von daher denke ich schon, dass das durchaus in Richtung 19 Siege gehen kann für die Cowboys in einer sehr, sehr schwierigen Division auf jeden Fall. Klar, man hat keine einfachen Gegner dort, aber ich denke, die Cowboys werden auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Mit den Playoffs wird es schwierig, weil einfach der Wide Receiver Core für mich zu dünn ist, um in der NFC East zu bestehen.
Ja, auf jeden Fall kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe die Cowboys hinter den Eagles an Nummer 3 in der Division. Ja, die Receiver-Frage ist so eine Sache. Es gibt halt keinen klaren Nummer 1 Receiver, was an sich meiner Meinung nach gar nicht so schlimm ist, weil es unausrechenbar ist. Aber Dak Prescott hat ja gesagt, dass sein Lieblingstarget auch schon letztes Jahr Cole Beasley war. Also wird er das, denke ich mal, auch dieses Jahr bleiben. Was da meiner Meinung nach ein größerer Verlust als Des Bryant ist, über den ja viel geredet wird, auch bei uns schon, ist Jason Witten, weil er einfach so ein Safety-Target ist. Wenn mal nichts mehr läuft, dann wird Jason Witten angespielt. Das fehlt jetzt natürlich. Tight End ganz, ganz schwach bei Dallas. Da hat man Geoff Swaim und noch einen Rookie gedraftet. Also das sieht nicht gut aus. Und die O-Line ist ja mittlerweile bei Dallas leider auch eine Frage. Travis Frederick wurde zwar jetzt nicht auf die Injured Reserve gestellt, aber da ist halt die Frage, wie lange er dann im Endeffekt ausfallen wird, ob er überhaupt wiederkommt oder ob er dann später noch auf die IR gesetzt werden wird. Das ist für mich ein entscheidender Faktor für die Cowboys. Zach Martin war jetzt angeschlagen, der sollte aber fit sein, hatte ja bisher noch keine Verletzungsprobleme in seiner Karriere. Aber Tyron Smith, der Left Tackle, schon, und dieser war ja jetzt auch schon angeschlagen in der Preseason. Da ist die Frage, ob der vielleicht mal eine Saison durchhält. Ich erwarte von Dallas nicht allzu viel, aber die Saison der Cowboys steht und fällt mit der Offensive Line.
Jo, einmal ganz kurz zur letzten Saison, was man halt auch mal berücksichtigen muss. Die Boys sind 5-3 gestartet, hatten 2 knappe Niederlagen gegen die Packers mit Rodgers und gegen die Rams. Und Prescott hatte nach 8 Spielen 16 Touchdowns und 4 Interceptions. Also die Cowboys haben eigentlich genau da weitergemacht, wo sie 2016 aufgehört haben. So, und dann geht Tyron Smith kaputt, dann geht Sean Lee kaputt. Ich glaube, die Cowboys, ich habe die Zahl gerade im Kopf, kassieren ohne Sean Lee über die letzten beiden Jahre im Schnitt, glaube ich, 31 Punkte pro Spiel. Sean Lee ist einfach praktisch deren Defensive Coordinator. Ja, und dann ging es halt bergab und auf einmal haten alle Dak Prescott, haten alle die Cowboys und sagen, Prescott ist kein vernünftiger Quarterback etc. Stimme ich auch Sebastian vollkommen zu. Prescott ist für mich echt ein ziemlich solider Quarterback. Gerade Pre-Snap, was er da raushaut, ist echt schon richtig genial. Also wenn er 10 Jahre in der Liga wäre, solide Accuracy, macht nicht viele Fehler. Und ja, diese Saison hätte ich gesagt, die Cowboys machen auf jeden Fall ein ordentliches Bounceback. Spielen wieder um die Playoffs. Da glaube ich auch immer noch dran, aber das Problem ist halt wirklich Travis Frederick, weil Jason Garrett ist für mich einer der schlechtesten Coaches der Liga. Jason Garrett ist der Meinung, er muss den Ball laufen, um zu gewinnen. Ich glaube, das war letztes Jahr, weiß ich mal, das Hard Knocks, was das war, oder All or Nothing. Und da gibt es eine Szene, wo Jason Garrett einfach sagt, wir wollen den Ball laufen, wir wollen den Gegner müde machen. Und das sind einfach alles Klischees, die überhaupt nicht stimmen. Und wenn um diese O-Line mit Joe Looney und Connor Williams, der in der Preseason richtig schlecht aussah, wieder Run-First gehst und bei First Downs in der ersten Hälfte 60% Runs calls, ah, das das geht nicht lange gut. Und wäre Trace Frederick dabei, würde ich sagen, okay, die Boys haben ihre O-Line, verbesserter Wide Receiving Corps, weil ich halte überhaupt nichts von Des Bryant. Des Bryant hat letztes Jahr die meisten Drops aller Receiver. Ich glaube, 4 Interceptions gingen auf Des Bryants Nacken allein. 3-mal getippt und 1-mal ist er einfach nicht zum Ball gegangen. Und ja, die Cowboys haben aber halt auch wirklich in der NFC kein einfaches Schedule. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, in der NFC East, ich denke auch, dass die Redskins eine Chance haben, die NFC East zu gewinnen. Aber momentan sehe ich irgendwie bei allen 3 Teams, Redskins, Eagles, Cowboys, also mir kommt so vor, wenn jedes Team irgendwie versucht, die NFC East nicht zu gewinnen. Jedes Team hat Probleme. Das ist die O-Line, Redskins fangen wieder an mit Under Center Runs, mit Adrian Peterson und ja, die Cowboys, denen geht gerade die O-Line so ein bisschen flöten. Deshalb, ich hatte die Cowboys vor einem Monat bei 10 Siegen, jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ich schieße mich mal auf 9-10 ein.
Alles klar, dann machen wir, würde ich hier sagen, mal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Ihr seid bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir auch schon wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Heute mit einer besonderen Folge, denn die Saison, die steht kurz vor der Türe. Und dementsprechend sind wir natürlich auch wieder dran, euch eine Season Preview zu liefern. Wir haben bereits mit der Champions Division, nämlich mit der NFC East, angefangen und hatten auch dort bereits die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys besprochen. Ja, ich habe es vorhin schon angeteasert oder schon anklingen lassen. Die Washington Redskins in dieser Division, die haben endlich ihren Quarterback, den sie wollten, oder sind sie zumindest den alten losgeworden, nämlich Kirk Cousins. Der ist nicht länger eine Rothaut. Und Sebastian, wie schätzt du die Redskins in dieser Saison ein?
Also die Redskins können wirklich eine große Überraschung werden, wenn sie gesund bleiben. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtigste, muss man sagen. Die O-Line letztes Jahr wirklich sehr verletzungsgeplagt, viele Verletzungen gehabt. Eigentlich ist es wirklich eine sehr, sehr talentierte O-Line. Also wenn die alle gesund sind, dann killt sie auf jeden Fall zu den Top Ten in der Liga auf jeden Fall. Hatten halt, wie gesagt, letztes Jahr sehr, sehr viele Verletzungen. Haben jetzt natürlich mit Darius Geis einen wichtigen Running Back verloren, den sie früh gedraftet haben. Der sollte eigentlich so ein bisschen ja das Workhorse werden. Und jetzt hat man sich dafür entschieden, Adrian Peterson zurückzuholen. Meiner Meinung nach ein Riesenfehler, weil Adrian Peterson braucht mindestens 17 Catches, um vernünftig Production zu liefern. Und damit bist du ein Run-First-Team. Und ich denke nicht, dass das die Redskins sein wollen. Sie haben sich dazu entschieden, jetzt diesen Pick zu machen, diesen Move zu machen. Ob das funktionieren wird, wir werden es entsprechend sehen. Was sehr, sehr stark ist und was vielleicht so ein bisschen underrated ist, ist diese Defensive Line. Wenn man mal guckt, letztes Jahr Ryan Kerrigan 13 Sacks, Preston Smith 8 Sacks, Anthony Lear 5 Sacks. Also wirklich sehr, sehr viele Sacks, die dort produziert worden sind. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterbeachten. Und wenn man mal guckt, Defensive DVOA sind sie letzte Saison 11. gewesen. Auch eine sehr, sehr starke Zeit. Also Run Defense ist gut. Da ist ein Team, das loaded ist, aber sie müssen halt gesund bleiben. Und ich denke auch, dass es so ein bisschen auch um Drake Gruden die Saison geht. Sollte er es nicht schaffen, hier in die Nähe der Playoffs zu kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Redskins sich nach der Saison dazu entscheiden, einen neuen Headcoach zu installieren.
Redskins sind auch bei mir die ganze Offseason ziemlich hoch gewesen. Mein einziges Manko ist Drake Gruden. Drake Gruden hat eine super geile West Coast Offense. Wenn man das Spiel mal so ein bisschen von oben guckt, supergeile Route Combinations, aber er hat halt eine Philosophie Run First und das ist letztes Jahr komplett fehlgeschlagen. Die Redskins konnten den Ball nicht laufen, trotzdem wollte Gruden den Ball laufen. Ja, das ist für mich immer so ein Nummer 1 Indikator, ob irgendein Coach sein Handwerk versteht, ob er sich auch mit Zahlen auseinandersetzt. Jay Gruden tut es nicht. Und jetzt Adrian Peterson kann nur von Under Center rennen, der kann keinen Ball fangen, der kann nicht Pass blocken. Ich finde, die Redskins haben super Potenzial, die haben sich auf Quarterback upgraded, O-Line ist wieder gesund, Defense hat viel Potenzial, gerade in der Front 7, wie Sebastian sagt. Wenn Jay Gruden seinen Kopf aus dem Popo ziehen kann, dann kann das was werden. Ansonsten wird es wieder knapp an Playoffs vorbeigehen.
Ja, dann würde ich mal sagen, als letztes Team der NFC East schauen wir uns noch ganz kurz die New York Giants an. Bei denen hat es ja auch ziemlich rumort in der letzten Saison. Man wusste nicht ganz genau, wie geht's weiter, gerade mit Eli Manning etc. pp. Denkt ihr, dass die New York Giants sich in dieser Saison wieder fangen werden oder werden sie weiter dort unten irgendwo rumstruggeln, wo sie in der letzten Saison so rumgestruggelt haben?
Giants, ich fange mal direkt an, besser als letztes Jahr, Regressionszeit ganz klar nach oben. Es kann nur besser sein, 3-13 wird es nicht mehr. Eli Manning ist von seinen Stats, von seinen Zahlen her mit Odell Beckham ungefähr in den letzten 3 Jahren so auf Rang 23. Also die Offense auf Rang 23, was so Efficiency angeht mit Odell Beckham, ohne Odell Beckham 30-31. Ich denke, das wird ein Faktor spielen. Pat Shurmur wird wahrscheinlich ein bisschen kreativere Plays callen, aber die Defense hat überall Lücken, Interior Defensive Line. Es fehlt ein zweiter Edge-Rusher neben Vernon. Inside-Linebackers gehen überhaupt nicht. Cornerbackers nur mit Janoris Jenkins einen guten. Safety ist wieder ganz solide, aber selbst mit James Betcher, ein super Defense-Coordinator, sehr aggressiver mit sehr vielen Blitzes, glaube ich nicht, dass es für mehr als 6 Siege dieses erreichen wird.
Sebastian, was hältst du davon, von den New York Giants?
Ich muss gerade ehrlich sagen, ich muss da Fabian komplett widersprechen. Also ich sehe die Giants auf jeden Fall auf dem Weg nach vorne. Für mich sind sie sogar Division-Sieger dieses Jahr, muss ich sagen. Natürlich, sie haben mit Eli Manning jemanden, wo ich sage, okay, ist nicht der beste Quarterback, aber die haben so viel in offensive Weapon. Also Saquon Barkley, wenn der nur halb so gut ist, wie alle sagen, dann wird das eine richtige Bombe. Dann wird der Offensive Rookie of the Year mit meilenweiten Abstand auf die nächsten wahrscheinlich. Oder Beckham Jr. wird jetzt wieder mit dabei sein. Du hast ein starkes Receiver-Core, du hast mit Nate Solder einen guten Left-Tackle dir geholt. Ist natürlich schade, dass er schon ein bisschen älter ist, aber ich denke, er kann trotzdem noch gut mit dabei sein. Die Defense, da bin ich auch ein bisschen dabei. Ich denke, die kann auch outperformen. Natürlich muss man jetzt gucken, wie der Locker-Room wieder da mit dabei sein wird. Der war ja letztes Jahr durch das große Problem mit dabei mit Eli Apple. Da muss natürlich Pat Shurmur dran arbeiten, dass das wieder entsprechend besser wird. Aber ich sehe es halt komplett anders. Also ich sehe sie bei 12 Siegen.
Das ist bold.
Ja, muss man auch mal sein.
Das ist definitiv bold, aber nein, also ich bin da ganz klar bei Fabian. Wenn man Barclay ein Running Back draftet, statt sich die Zukunft auf der Quarterback-Position zu holen, Davis Webb ist ja völlig fehlgeschlagen, wurde ja gewaved, ist jetzt auf dem Practice Squad der New York Jets gelandet. Ob Loletta sah in der Preseason auch grausam aus, also ich erwarte da gar nicht viel von New York. Es wird nicht ganz so schlimm werden wie letztes Jahr, aber 9-10 Niederlagen erwarte ich dann doch für die Giants.
Alles klar, dann würde ich mal sagen, machen wir gleich mal weiter. Und zwar steht jetzt als nächstes die NFC North an, die Black and Blue Division. Und ja, in der NFC North, da sind auch einige doch recht bekannte Namen, zum Beispiel die Minnesota Vikings, die Green Bay Packers. Aber auch vor allem ein Team, das jetzt in letzter Zeit so ein bisschen ganz, ganz, ganz klein wenig für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich die Chicago Bears. Die Chicago Bears haben nämlich einen eher unerwarteten Move gemacht, beziehungsweise sie waren nicht das Unerwartete an dem Move. Und dieser Move könnte ihnen vielleicht mit ihrem Quarterback Trubisky dann auch, ja, wer weiß, wo sie damit am Ende landen. Und Sebastian, die Chicago Bears, wo siehst du sie am Ende?
Also ich finde diesen Hype-Train um die Bears finde ich ja wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir mal gucken, Mitch Trubisky hat letzte Saison, also auch mit ne John Fox, der mit Sicherheit kein guter Coach ist, wirklich nicht gut ausgesehen. Er hat quasi nur den Ball seinem Running Back gegeben oder seinen beiden Running Backs, der Tariq Cohen und Jordan Howard, gegeben und gesagt, ja, macht ihr mal. Ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal über 20 Pässe gehabt und das ist schon wirklich sehr verwunderlich. Das muss man sagen, in einer Liga, wo eigentlich Pass First mittlerweile der Standard ist, ist das sehr verwunderlich. Ob er das wirklich dann schaffen kann jetzt mit dem neuen Head Coach Matt Nagy, wird man abwarten. Es werden ja sehr oft die Vergleiche gezogen zu den Los Angeles Rams. Ob man das wiederholen kann, das sei mal gerade groß dahingestellt. Also letzte Saison bei denen alles gepasst, ist kaum Verletzung gewesen. Super Team und drumherum natürlich mit Khalil Mack hat man eine starke Defense nochmal verbessert. Also da ist viel Potenzial da. Aber ob das funktionieren wird, ist halt die anderen Fragen. Du hast einen Allen Robinson als Wide Receiver, der war eine Saison verletzt. Wie wird er zurückkommen? Tyler Gabriel war letzte Saison auch nicht so stark bei den Falcons. Du hast einen Trey Burton. Der, finde ich, hat eine gute Saison gespielt jetzt letztes Jahr, aber auch noch nicht die großen Zahlen aufgelegt. Und ja, sie sind gefordert, sie wollen das gerne schaffen. Sie denken, dass Mitch Trubisky der neue Quarterback ist. Ich bin da etwas skeptisch und sehe sie bei einem negativen Record.
Mach ich mal weiter. Ich denke, alles unter 8-8 geht überhaupt nicht. Können sie nicht erlauben dieses Jahr. Das Team ist so dermaßen abgegradet. Einfach mal ganz kurz, was ein Coaching-Change bedeuten kann. Mitch Trubisky war in North Carolina 98% Shotgun und letztes Jahr unter John Fox 50%, 13% unter League Average. Also John Fox hat ja auch, glaube ich, nach dem Draft gesagt, er wusste nicht, dass Trubisky als Quarterback gezogen wird. Er ist mit Mike Glennon im Kopf in Draft gegangen und ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte John Fox irgendwie versuchen wollen, alles zu boykottieren, keine Ahnung. Was er sich geleistet hat letztes Jahr, geht wirklich überhaupt nicht, zu Recht gefeuert. Und ja, mit Nagy kriegen wir jetzt die Spread Coast Offense, Mix aus Spread und West Coast, mit Mark Helfrich von Oregon, der dort fürs Playcalling zuständig war, für die Playsheets. Ich denke, wir werden eine sehr dynamische, aggressive Offense sehen. Die Interior Offensive Line oder die gesamte Offensive Line ist dadurch verbessert durch den Offensive Line Coach, der von Notre Dame kam. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja, wir haben gesehen, wer in den letzten Jahren alles von Notre Dame, von den O-Linern hoch im Draft gezogen wurde. Und ja, auf der anderen Seite Defense, Vic Fangio, einer der besten Defensive Coordinators, jetzt durch Khalil Mack für mich eine Top-5-Defense auf dem Papier. Und wenn die Offense irgendwie Top-15 sein kann, dann hast du auf jeden Fall einen Playoff-Contender. Und ich glaube an mit Trubisky. Ich finde, Trubisky hat letzte Saison viele gute Ansätze gezeigt, wenn er mal von alleine gelassen wurde. Er hatte gar keine Receiver, auch ein paar Verletzungen auf der O-Line. Ich denke, mit Matt Nagy neuen Waffen, ja, wie Trey Burton, der in der Preseason schon Trubiskys Nummer 1 Waffe war. Ich denke, da geht einiges und unter 8-8 geht überhaupt nicht. Ja, danach ist er natürlich irgendwo bis auch limitiert. Aber ich habe die Bears so bei 9-7, 10-6 und das um eine Wildcard gehen.
Alles klar, ist auf jeden Fall interessant. Tatsächlich muss ich sagen, sehe ich das so ähnlich. Und ja, aber die Chicago Bears, dürfen wir nicht vergessen, sind nicht das einzig gute Team in dieser Division. Wir haben noch die Minnesota Vikings und die Green Bay Packers, die natürlich Aaron Rodgers oder mit Aaron Rodgers auch immer ein Kandidat auf höhere Gefilde in der Liga sind. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, dass die Detroit Lions da in dieser Saison so ein bisschen auf der Strecke bleiben könnten in ihrer Division und da so ein bisschen relativ abgeschlagen sein könnten. Und das, obwohl sie ja einen der höchstbezahlten Quarterbacks der Liga haben. Wie seht ihr diese Division? Wo denkt ihr, werden die anderen Teams am Ende so landen? Fabian, vielleicht fängst du dieses Mal an als unser Experte.
Ja, Vikings zeigt auch Regression etwas nach unten. 13-3 letztes Jahr, sicherlich auch ein bisschen dadurch, dass Aaron Rodgers in beiden Spielen praktisch für, ich glaube, 7/4 nicht dabei war. Mit Case Keenum hat super funktioniert, aber das große Problem bei Vikings ist ja die O-Line. Die O-Line ist wirklich, wirklich schlecht. Pat Elflein ist immer noch auf der Pub-Liste. Jetzt haben sie Brett Jones getradet. Das ist vielleicht ein kleines Upgrade, aber letztes Jahr Case Keenum hat wirklich Historisches geleistet under pressure. Ja, die Line war konstant und so. Ich glaube, Case Keenum hatte die dritthöchste Pressure Rate aller Quarterbacks und die O-Line ist nicht verbessert worden in der Offseason. Und ich glaube nicht, dass du einfach einen Kirk Cousins, von dem ich nicht so viel halte, da reinstellst, der unter Druck auf jeden Fall schlechter spielen wird als Keenums historische Saison letztes Jahr. Und ich denke, dass das so ein bisschen die Vikings, auch wenn sie eine mega Defense haben, limitieren wird. Und ich denke, die Vikings werden auch am Ende mit den Bears um den zweiten Platz spielen. Die Lions haben eine super gute Offense, die Offense hat Top-5-Potenzial. O-Line ist wirklich jetzt voll da, mit Ricky Wagner healthy, Taylor Decker wieder da, Fred Wagner im Draft. Stafford ist ein solider Quarterback, die haben Waffen, Kenny Golladay, der zurückkommt. Ich denke, die Offense wird abliefern, werden auch viele Shootouts gewinnen, aber Defense ist einfach richtig schlecht. Und auch Matt Patricia wird da nicht viel aufrichten. Ich habe die Lions so bei 8-8. Ich denke, alle vier Teams können einen positiven Rekord haben oder mindestens 8-8 gehen. Aber ich glaube, dass die Lions am Ende den kürzeren ziehen werden.
Clemens, wie siehst du die NFC North?
Ganz ähnlich wie Fabian. Meiner Meinung nach, die Lions sollten letzter werden. Das mit dem 8-8-Rekord sehe ich da eher nicht, weil die Defense ist wirklich grausig, wenn man mal ehrlich ist. Vor allem wird es jetzt so ein System, was defensiv den Patriots ähneln wird. Also kein wahres 4-3, kein wahres 3-4. Irgendwie so eine Mischung aus beiden. Und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Die D-Line, man hat zwar Siggy Ansah, Anthony Settle, Kerry Hyder, einige talentierte Edge-Rusher wenigstens. Aber ja, sonst sieht es da nicht so gut aus. Gut, man hat Big Play Slay, Darius Slay als Cornerback, aber sonst die Linebacker sind mit die schlechtesten in der gesamten NFL. Gerard Davis ist in Coverage einfach nur grausam. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ähnliche Einschätzung habe ich auch zu Kirk Cousins, dass da nicht viel funktioniert. Und die Bears natürlich auch durch den Khalil Mack Trade gut dastehen. Das hängt alles von der Entwicklung von Trubisky ab. Wenn die sehr gut ist, dann werden die Vikings am Ende nur Dritter werden können und die Bears vielleicht sogar mit den Packers um Platz 1 kämpfen. Da hängt es natürlich auch von der Gesundheit von Aaron Rodgers ab. Wobei er hatte zwei Verletzungen in seiner Karriere, wo er seit 2008 Starter ist. Zweimal das Schlüsselbein gebrochen. Mehr war ja im Endeffekt nicht. Also sollte das funktionieren. Die Defense bei den Packers ist zwar ein gewisses Fragezeichen, aber ich bin von der Secondary sehr überzeugt durch Jerry Alexander und Josh Jackson, die diese sehr upgraden. Linebacker ist für mich so ein bisschen ein kleines Fragezeichen. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest in Week 1 Antonio Morrison, der zweite Inside Linebacker ist, der startet. Oren Burks hat eine Schulterverletzung. Jake Ryan, der Starter vom letzten Jahr, Kreuzbandriss raus fürs Jahr. Das könnte die Schwäche werden, die D-Line natürlich mit Mike Daniels und mit Kenny Clark sehr gut. Also normalerweise ist es die Division, die die Packers gewinnen sollten. Und danach werden sich meiner Meinung nach die Bears und die Vikings um Platz 2 streiten. Und ich denke auch, dass der zweite Platz in der NFC North durchaus für die Playoffs reichen kann. Die Lions, denke ich, werden ein sehr enttäuschendes Jahr haben und meiner Meinung nach eine zweistellige Anzahl an Niederlagen haben.
Alles klar, das würde ich mal sagen, ist eine sehr, sehr positive Prognose für die Saison. Dann machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und ihr seid weiterhin bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir hören es gleich weiter mit natürlich als nächstes der NFC South.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir auch schon wieder. Die Season Preview hier bei meinsportradio.de. Wir sind Interception, der Football Talk. Und natürlich geht es, wie der Name schon verrät, um Football hier bei uns. Genauer gesagt um die NFL. Und wir machen gleich mal weiter bei unserer Season Preview heute mit unserem Gast Fabian Sommer. Und ja, wir haben jetzt schon einiges abgehandelt hier bei uns in der Season Preview und machen gleich mal weiter mit der NFC South. Ja, dort haben wir die New Orleans Saints zum Beispiel mit Wunder-Quarterback Drew Brees. Man mag es gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Carolina Panthers natürlich auch, dürfen nie vergessen werden, kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform und auf die Bockigkeitsrate von ihrem Quarterback von Cam Newton an. Ja, die Tampa Bay Buccaneers und natürlich auch die Atlanta Falcons sind noch in der Division. Clemens, du, wie schaut's denn aus? Was glaubst du, wo landen die Atlanta Falcons? Vielleicht vor den Saints? Landen die Saints vor den Falcons? Oder werden uns vielleicht sogar die Tampa Bay Buccaneers überraschen?
Also die Buccaneers werden uns definitiv nicht überraschen. Die sehe ich ganz, ganz weit unten in der NFL. Die sollen über jeden Sieg einfach nur froh sein. Eigentlich ist die NFC South für mich relativ klar gestaffelt. Die Buccaneers sind die klare Nummer 4, die Panthers sind für mich die klare Nummer 3. Da sehe ich eigentlich wenig Hoffnung auch auf die Playoffs, ehrlich gesagt. Cam Newton ist eigentlich immer so ein Jahr sehr gut, dann wieder ein Jahr schlechter, hin und her. Ich weiß jetzt nicht, was mir die große Hoffnung geben sollte, um die Panthers in den Playoffs zu sehen. Gut, Daryl Williams trainiert jetzt überraschenderweise schon wieder nach eigentlich einer schweren Verletzung, die nach Saison ausklang. Ja, aber ist die Frage, also ich sehe es bei Carolina eigentlich eher nicht, ehrlich gesagt, weil Atlanta und New Orleans einfach stärker sind. Und da sehe ich keine Playoffs, wenn man sich die NFC North anguckt, wo die Packers wieder einen gesunden Rodgers haben und die Bears deutlich stärker sind. Die Falcons sehe ich auf 2, aber in den Playoffs, weil ja Steve Sarkisian ist zwar vielleicht der schlechteste Offensive Coordinator in der NFL oder der zweitschlechteste, es gibt Brian Schottenheimer noch in Seattle. Also, aber er ist auf jeden Fall nicht gut und das hat man ja deutlich gemerkt, den Drop-off von Atlanta, wo Kyle Shanahan dann nicht mehr da war. Trotzdem ein ordentliches Roster. Ridley sollte der Offense helfen, ob Sarkisian ihn nutzen kann, ist die Frage. Und die Saints sind für mich ein Super Bowl-Kandidat, ein absoluter. Gut, der Trade für Marcus Davenport war einfach nur dumm, weil die D-Line-Class 2019 der absolute Wahnsinn ist. Warum gibt man da seinen Erstrunden-Pick auf? Und dann vor allem noch, wenn man in naher Zukunft einen Quarterback braucht. Drew Brees ist 39. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber naja, trotzdem, die Defense war letztes Jahr sehr jung und trotzdem sehr gut. Und ich denke mal, so im zweiten Jahr werden Marshawn Lattimore und Marcus Williams doch noch ein Stück besser sein. Der Verlust von Kenny Vaccaro sollte nicht allzu übel sein. Ich meine, der war bis zum Kreuzbandriss von Jonathan Cyprian ohne Team. Also hätten die Saints ihn gewollt, hätten sie ihn wieder unter Vertrag nehmen können. Ich denke, Von Bell wird da sein Zeug auch machen. New Orleans sehe ich ganz, ganz weit oben in der NFL. Absoluter Super Bowl-Kandidat für mich. Auf die Saints muss man aufpassen, solange Drew Brees jetzt nicht auf einmal völlig abfällt, was ich aber überhaupt nicht erwarte.
Fabian, du bist dran. Wie siehst du die NFC South in diesem Jahr?
Vom Ranking her genau wie Clemens. Ich fange mal unten an. Die Buccaneers, muss es nach oben gehen, aber ich glaube, Dirk Koetter wird zu Bye Week in der Woche 5 gefeuert. Auftaktprogramm ohne Jimmy Winston, auch wenn es kein Riesen-Downgrade ist, Saints, Eagles, Steelers, Bears, das schreit nach 0-4. Dirk Koetter ist für mich auch nicht wirklich kompetent. Und dann denke ich, dann, wenn man einen neuen Coach hast, immer ein bisschen kreativer und ein anderes Scheme offensiv spielt, kann es dann wieder ein bisschen nach oben gehen, aber mehr als 6 Siege sehe ich auf gar keinen Fall. Panthers sehe ich in denselben Gefilden, totale Regression, sehr viel Lack dabei letztes Jahr. Ich sehe nicht, wie das Personal so aufgestellt ist, dass die North Turners Offense vernünftig aufspielen können. Die O-Line ist jetzt schon wieder komplett dezimiert. Und die Saints sind für mich auch mein absoluter Super Bowl-Favorit momentan. Für mich stehen die Saints momentan über allem. Top-Offense und wirklich auch dieses Jahr eine Top-Defense. Und die Saints, die haben, das ist eigentlich ziemlich underrated, die haben 2 super starke Transfers in Offseason gemacht in der Defense. Und zwar haben sich Demario Davis geholt. Ich als Jets-Fan kann da was zu sagen. Demario Davis ist vielleicht nicht auf dem Level Bobby Wagner, Jordan Hicks etc., aber Demario Davis ist direkt in dem Tier dahinter. Super Coverage-Linebacker, kann eine Offense lesen. Das ist ein Linebacker, den die Saints seit Jahren nicht gehabt haben. Absoluter Leader auch. In der Secondary haben sie sich Patrick Robinson geholt. Das war letztes Jahr bei den Eagles einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga. Dazu haben sie jetzt mit Lattimore, Crawley und Robinson wirklich 3 super gute Cornerbacks. Ja, und Safety Marcus Williams hat, was Zahlen angeht, was Coverage-Zahlen angeht, war letztes Jahr absolut Elite. Da haben sich Kurt Coleman geholt von den Panthers. Die Panthers spielen immer so Free Safety und Strong Safety. Da rotieren sie gerne mal. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Kurt Coleman gut mal auf Strong Safety gehen kann. Von Bell dahinter, noch ziemlich jung, hat bis jetzt nicht wirklich überzeugt. Aber die Saints, die sind einfach momentan, die haben zwar nicht die Tiefe, aber die Tiefe haben viele Teams nicht. Und was so die ersten 11 Jungs auf beiden Seiten angeht, sind die Saints für mich die absolute Nummer 1. Die Falcons sind nicht weit entfernt, momentan mein Nummer 2 Team in der NFC. bärenstarke Offense. Die Offensive Line hat auf Right Guard mit Alex Boone ein Upgrade. Calvin Ridley hat vielleicht nicht das größte Ceiling, aber ist schon ein sehr ausgebildeter Roadrunner. Der wird wahrscheinlich die Saison an Nummer 3 oder Nummer 4 starten. Momentan ist da Sanu und Justin Hardy sind da ein bisschen vorne. Ridley hat so ein paar Schwierigkeiten. Die Defense hat super Talent, jung, athletisch, wurde auch jetzt über die Jahre gebaut. Ich glaube, die Falcons und Saints, also die Möglichkeit ist da, dass beide Platz 1 und 2 in der NFC nach der Saison machen.
Alles klar, das hört sich doch mal ganz gut an, würde ich sagen. Und dann geht's auch gleich mal weiter mit der NFC West. Ja, NFC West, die Los Angeles Rams, für mich auch ein absoluter Kandidat für die, sagen wir mal, Top 5 der Liga, denn die haben ziemlich gestackt in der Offseason. Die Arizona Cardinals, man wird es sehen, wo sie am Ende landen, die San Francisco 49ers, auf die bin ich persönlich als Patriots-Fan natürlich richtig gespannt, weil sie einen gewissen Quarterback, nämlich Jimmy G, geholt haben am Ende der letzten Saison. Und ja, so leid es mir tut, Clemens, aber die Seattle Seahawks, die sehe ich da diese Saison leider sehr, sehr abgeschlagen und ohne jegliche Chance auf Playoffs. Tut mir wirklich leid. Aber dafür darfst du auch anfangen, würde ich mal sagen.
Ja, also das sehe ich vielleicht auch mit der Fanbrille ein bisschen anders. Also die Cardinals sehe ich da ganz, ganz klar abgeschlagen. Die O-Line ist grauenvoll und dann hat man da nur Pocket-Passer, die verletzungsanfällig sind, wohlgemerkt. Also Sam Bradford sowieso. Ich gebe ihm höchstens 3 Spiele. Und Josh Rosen ist auch verletzungsanfällig und man hat in der Preseason gesehen, er ist da einfach noch nicht so weit. Da ist es eine ernsthafte Überlegung, ob Mike Glennon vielleicht sogar die bessere Alternative wäre, nachdem ja unser Podcast-Liebling Chad Knopf leider nicht den letzten Roster-Cut überstanden hat. Also da wird auch ein David Johnson auch als Receiver aus dem Backfield meiner Meinung nach nicht viel ausrichten können. Die Defense umgestellt auf 4-3, klar, Chandler Jones, absoluter Top-Edge-Rusher. Aber man, auch die Linebacker, ja, Dion Buchanan ist jetzt nicht der absolute Wahnsinn, von Safety zu Linebacker gemoved worden. Und hinten hat man Tyrann Mathieu gehen lassen als Safety. Da ist jetzt Patrick Peterson auch so ein bisschen alleine. Buda Baker hat viel Potenzial auf Safety. Jamar Taylor, zweiter Corner, muss man sehen. Viele Fragezeichen dahinter, ob er das schaffen kann. Ja, die Rams, habe ich einen interessanten Vergleich von den Rams gesehen, und zwar mit den Eagles 2011, die auch so ein Team hatten, das absolut stacked war und die haben sogar die Playoffs verpasst. Das erwarte ich jetzt bei den Rams nicht, aber sie haben einige schwierige Charaktere drin, gerade Aqib Talib und Marcus Peters auf Cornerback. Nicht, dass die sich dann noch zerfetzen, wer ist Nummer 1 und wer ist Nummer 2, wobei es bei den beiden egal ist, beide sehr gut. Keine Frage. Aber was mich bei den Rams eher missmutig stimmt, ist der Verlust des Offensive Coordinators, des Quarterback-Coaches Craig Olson, der die Rams verlassen hat. Und ich denke, das wird für einiges an Decline bei Jared Goff sorgen. Und somit sehe ich die Rams nicht ganz so gut, wie sie viele haben. Die Niners sind für mich die absolute Wundertüte der NFC. Weil es wird bei Jimmy G nicht so weitergehen, wie es bisher lief, aber die Frage ist, ob es weiterhin gut weitergeht oder ob es jetzt einen absoluten Decline gibt. Da bin ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr unsicher, auch ob Leute wie Marquise Goodwin, der letztes Jahr super gespielt hat, nachdem er dann mal eine Rolle gespielt hat, wieder so produzieren kann. Was macht Pierre Garçon? Wie funktioniert diese junge, talentierte Defense mit Ruben Foster? Kann der sich im Griff haben und gesund bleiben? Solomon Thomas, der enttäuscht hat letztes Jahr, ehrlich gesagt. Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Und ja, Seattle. Seattle ist für mich immer noch ein Kandidat für die Playoffs, ganz einfach, weil sie Russell Wilson haben. Mit so einem Quarterback kann man ein Team einfach nicht abschreiben. Die O-Line sollte besser sein als letztes Jahr. Und dann ist da einiges an Potenzial da, wo die Frage ist, ob die Leute das ausfüllen können oder nicht. Tyler Lockett, der jetzt viel Geld bekommen hat, nur auf Potenzial bezahlt. Frank Clark oder auch die ganze Secondary. Da ist Potenzial da, aber ob das leben kann, bei dem Coaching eher nicht, ehrlich gesagt. Pete Carroll, ja, wird eigentlich immer schlechter als Head Coach in den letzten Jahren. Brian Schottenheimer ist gar nichts. Der hat ja gesagt, man muss auch laufen, wenn der Gegner weiß, dass man läuft. Die Logik versteht keiner. Und auch Ken Norton Jr., letztes Jahr bei den Raiders Defensive Coordinator gewesen, bis Mitte der Saison. In der Zeit haben die Raiders keine einzige Interception gefangen. Ich glaube, das sagt genug.
Fabian, wie schaut's bei dir aus? NFC West, wo stehst du mit deiner Meinung?
Ja, einerseits, ich sehe die Cardinals auch, so wie Clemens, abgeschlagen. Ich denke, es ist eine Brückensaison für die Cardinals. Einerseits ist die Offensive Line, auch wenn sie jetzt in der Preseason vielleicht etwas solider ausgesehen hat gegen Second Strings. Die O-Line ist echt wirklich ein großes Problem, war es letztes Jahr schon. Und dieses Jahr hast du von den 5 Startern DJ Humphries, Mike Iupati, Justin Pugh und Andrew Smith. Sind erstens alles schlecht, was Pass Protection angeht. Und zweitens kommen sie alle von einer Injury. Die haben alle letzte Saison früher auf IR gegangen. Und in der Mitte hast du mit Mason Cole einen Rookie Center, der in der dritten Runde gezogen wurde und letzte Saison Left Tackle war. Also die O-Line wird wirklich nicht viel reißen. Und so gut David Johnson auch ist, ein Running Back, gewinnt hier keine 7 Spiele alleine. Und ich sehe auch die Defense ziemlich schwach. Damit bin ich, glaube ich, ziemlich alleine. Auch besonders in Diskussion mit Cardinals-Fans. Ich sehe einfach nicht, wie diese Defense mit einem neuen Scheme einfach überzeugen kann, was Coverage angeht. Mit Patrick Peterson haben sie einen vernünftigen Cornerback und der soll dieses Jahr nicht mehr Man-Coverage mit dem besten Receiver mitgehen, sondern auf einer Seite bleiben des Öfteren. Da sehe ich auch noch Probleme. Ich denke, die Cardinals können froh sein, wenn sie 6 Spiele gewinnen, aber ich habe sie eher so bei 4. Danach kommen die Seahawks. Sorry, Clemens. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Einfach zu viele Abgänge. Brian Schottenheimer, der den Ball laufen will, wenn die Defense damit rechnet. Abgänge auf Receiver. Doug Baldwin sagt selber, er ist diese Saison höchstens bei 85% und das ist der beste Receiver. Jimmy Graham, eine starke Red Zone-Waffe, die verloren geht. Auf der Defense verlierst du Cam Chancellor, Richard Sherman. Earl Thomas ist am Outholden, so wie man sagt. KJ Wright ist momentan verletzt, der hatte neulich einen Eingriff im Knie. Du hast sehr viel Pass Rush verloren. Ich sehe einfach nicht, wie die Seahawks dieses Jahr 8 Spiele gewinnen. Tut mir leid. Dann, ja, die Niners, sehr viel Preseason-Hype. I don't buy the hype. Aus einem einfachen Grund. Die Offense wird zwar ziemlich gut sein, aber Jimmy Garoppolo, wir sprechen hier von 7 Spielen. Das ist ein Sample Size von 7 Spielen, wo wir den Jungen gesehen haben. Und letzte Saison hatte er, was Interceptions angeht, ordentlich Glück dabei. Er vermisst immer noch so ein bisschen Footwork, die Armstrength bei tiefen Bällen. Ich glaube, er war, was das Passer-Rating in alle 3 tiefen Zonen angeht, links, Mitte, rechts, der schlechteste Passer von allen letztes Jahr. Er war bei Football Outsiders, die haben so ein Metric, das heißt Adjusted Interception Rate. Und da guckst du einfach, wenn du jetzt einem Defender den Ball in die Arme wirfst und der lässt ihn droppen, da ist das trotzdem eine Interception, weil du hast ja als Quarterback die Fehler gemacht. Und was Interception Rate angeht, war Jimmy Garoppolo unter den schlechtesten 5. Also Kyle Shanahan hat selber gesagt, es wird einige Spiele geben, wo Jimmy auch mal 2 oder 3 Interceptions wirft. Das bleibt einfach nicht aus, weil er noch nicht so viele Spiele auf dem Buckel hat. Die Offense wird trotzdem gut sein, besonders gegen schlechte Gegner, gegen schlechte Defenses. Kyle Shanahan ist einfach ein Genie. Die O-Line hat in der Interior ein paar Probleme, auf den Edges, auf den Tackles ziemlich gut mit Mike McGlinchey und Joe Staley. Das Scheme wird vieles rausreißen, aber die Defense sehe ich einfach nicht da. Ich habe die Defense momentan ohne Ruben Foster auf Platz 31. Mit Foster geht es ein bisschen nach oben, weil Foster wirklich gut ist. Aber ich denke, Jimmy muss einige Shootouts gewinnen, das er letztes Jahr noch nicht zeigen müssen. Er wird ja dieses Jahr auch mit der Armstärke vielleicht hier und da mal Probleme kriegen. Ist halt kein Matthew Stafford, machen wir uns vor. Ja, und die Rams werden einfach aufgrund ihrer Defense, aufgrund von Sean McVay, aufgrund von der O-Line, von den Skill-Position-Players, auch wenn ich nicht so viel von Jared Goff halte, einfach ganz locker die Nummer 1 sein. Geht gar nicht anders, da bleibt ja anders übrig. Da müsste ich schon Jared Goff verletzen oder Andrew Whitworth auf Left Tackle runtergehen. Ich denke, die Rams können locker 10-6, 11-5 machen. Niners habe ich so bei 9-7, 8-8, Seahawks bei 6-10 und die Cardinals bei 4-12.
Alles klar, dann war's das mit der NFC. Wir machen nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit unserer Season Preview der NFL.
Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo,
Wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir sind wieder da. Wir sind mitten in unserer Season Preview. Dieses Mal mit Fabian Sommer als Experten der Experten. Außerdem natürlich mit Clemens Mauch, und Sebastian Mühlenhof. Und ich bin Patrick Rebin. Ja, wie gesagt, wir sind mitten in unserer Season Preview. Mit der NFC sind wir schon durch. Somit rutschen wir jetzt gleich mal weiter zur AFC, der American Football Conference. Und weil wir gerade vorhin bei der NFC schon mit der Champions Division angefangen haben, machen wir hier einfach gleich mal weiter mit der, Vize-Division, um es mal so zu sagen, nämlich mit der AFC East und den New England Patriots, die meiner Meinung nach dieses Jahr wie jedes Jahr in dieser Division ganz klarer Favorit sind. Außerdem natürlich noch mit dabei die Miami Dolphins, die auch sehr spannend werden dürften, sowie die Buffalo Bills und die New York Jets. Das Ganze ist so ein bisschen spannend, weil wir hier in diesem Podcast bei 4 Leuten 2 Patriots-Fans und ein New York Jets-Fan haben. Also seid gespannt, was jetzt bei dieser Division so rauskommt. Und ich würde sagen, wir lassen unserem Experten der Experten mal den Vorrang. Fabian, du darfst anfangen. AFC East.
Die AFC East, ja. Sollen die Trophäe gleich den Patriots geben? Also wir noch warten.
Also ich finde, wir können es ja verteilen.
Ja, das Ding ist einfach, ja, die Patriots sind halt einfach konkurrenzlos, ne? Auch wenn wir vielleicht so es in Erwägung ziehen müssen, dass Tom Brady irgendwann auch mal altern muss und auch mal einen Altersprozess zeigt, ist trotzdem eine ziemlich einfache Division. Die Bills habe ich als schlechtestes Team, weil erstens haben sie letztes Jahr einfach krass overperformed. Dann geben sie den Quarterback ab, der ziemlich viel dazu beigetragen hat, dass die Bills in den Playoffs wandern. Zum ersten Mal seit 20 Jahren. Die Offensive Line der Bills ist katastrophal. Da ist quasi kein etablierter guter Starter. Die Receiver mögen wahrscheinlich die schlechtesten der ganzen NFL sein. Dann hast du Nathan Peterman, letztes Jahr 5 Picks Peterman. Der wird wahrscheinlich ein bisschen besser sein, nicht so schlecht aussehen wie in allen ersten Halbzeit gegen die Chargers. Ja, danach kommt irgendwann Josh Allen, Woche 4, Woche 5. Ich weiß nicht, in welcher Form Josh Allen die Quarterback-Position bekleiden soll in der NFL. Ich weiß einfach nicht. Ich traue dem nach seinem College-Tape und nach der Preseason überhaupt nichts zu. Ich denke, dass die Offense, ich habe die Offense auf Platz 32 ganz klar abgeschlagen. Defense ist ganz solide, aber die Defense wird den auch nicht 4-5 Spiele gewinnen können. Ich habe die Bills so bei 2-3 Siegen, wenn überhaupt. Ich denke, die könnten, haben gute Chancen auf Nick Bosa mit dem ersten Pick nächstes Jahr im Draft. Clemens kann da vielleicht was zu sagen. Die Jets, Sam Darnold ist Starter in Woche 1. Sam Darnold ist in der Preseason, hat er mir sehr gut gefallen. Besonders Pre-Snap, macht schon Audibles, kriegt den Ball auch auf die zweite, dritte Option, finde ich immer wichtig. Lässt sich nicht viel vom Druck anhaben. Und die Defense der Jets ist problematisch. Nochmal ganz kurz zur Offense. Darnold hat das große Problem, dass er hinter einer ziemlich unterdurchschnittlichen Offense-Line spielen wird. Die Jets haben zwar Spencer Long geholt von den Redskins, ein ziemlich solider Center in den letzten Jahren gewesen. Aber ansonsten ist die O-Line der Jets wirklich nicht gut. Die Receiver sind auch sehr dünn besetzt. Zwar nicht auf gut Deutsch scheiße besetzt, so wie die Bills, aber auch nicht mehr als Average. Ich denke, die Jets werden einige Probleme haben in der Offensive dieses Jahr. Auch selbst wenn Darnold super spielt, du kannst halt immer nur so gut spielen, wie dich dein Supporting-Cast mitträgt, außer du heißt Aaron Rodgers oder vielleicht Tom Brady. Aber die Defensive Jets habe ich auch ziemlich weit unten. Du hast null Edge-Rush, wirklich null Edge-Rush, mit den Rams wahrscheinlich der schlechteste Edge-Rush der ganzen Liga. Interior hast du Leonard Williams, das war Steve McLennan, ist ein One-Stopper, Henry Anderson und Nathan Shepard werden die Kohlen auch nicht rausziehen. Dann haben sie Avery Williamson geholt von den Titans, im Middle-Linebacker, um Darren Lee zu unterstützen, aber Avery Williamson ist praktisch nur ein One-Stopper. Im Coverage wird er oft böse verbrannt. Darren Lee, First-Round-Pick 2000, 16 ist bisher alles schuldig geblieben. Und ja, Cornerbacks haben wir Trumaine Johnson, ganz guter Corner, aber danach Morris Claiborne, Buster Screen, Perry Nickerson, Daryl Roberts, das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Safety, Jamal Adams, Marcus May. Jamal Adams hat ein paar Probleme in Coverage gehabt letztes Jahr, Marcus May war ganz solide, aber ich sehe halt die Defense einfach nicht so weit, dass sie irgendwie die Offense großartig unterstützen kann. Ich habe die Jets so bei 4 liegen. Vielleicht, wenn Darnold richtig einsteckt, kommst du auf 5, aber mehr sollte nicht drin sein. Dolphins kriegen Ryan Tannehill wieder zurück. O-Line, ein paar Fragezeichen. Devante Parker ist auch nicht fit zur Woche 1. Da hoffen wir viel auf seine Breakout-Season dieses Jahr. Denny Amendola für den Slot, ziemlich solide. Mike Gesicki hatte in den Mandatory-Camps viele Probleme. Im Training-Camp war er wieder ein bisschen besser. Adam Gase hat es ja gerne, wenn er einen Teil auf der Backside hat, mit einer Trips-Formation auf der anderen Seite. Und kann dann Mike Gesicki gegen Safeties oder Cornerbacks aufstellen. Defense ist ganz solide, hat auch wenig Ausreden dieses Jahr mit einer guten Secondary. Mika Fitzpatrick kommt als Free Safety dazu. Ich weiß nicht, ob sie ihn nur als Free Safety aufstellen oder ob sie ihn vielleicht öfter mal in Slot stellen. Er kann ja eigentlich ziemlich beides. Können auch ziemlich oft 3 Safety spielen mit TJ McDonald und Rashad Jones. Savin Howard ist super Cornerback gewesen Ende der letzten Saison. Kodriak Tankers hat jetzt noch ein paar Probleme. Mit einem vernünftigen Pass-Rush kannst du auch vielleicht die Linebacker so ein bisschen kompensieren. Könnte eine Below-Average-Defense sein. Ich denke, die Dolphins, weil sie 4-mal gegen die Bills und Jets spielen, können sie vielleicht auch auf 7 Siege kommen. Wenn Brady irgendwie Altersschwäche zeigt, kannst du noch ein bisschen nach oben gehen. Mehr sehe ich aber eigentlich nicht. Ja, die Patriots sind die Patriots. Ich bin einfach mal mit 11 Siegen gegangen, weil ich denke, dass sie ein paar schwierige Spiele dabei haben dieses Jahr. In Miami verlieren sie gerne mal. Jaguars Woche 2 mit Playoff Revenge wird auch ziemlich stark. Ja, aber ansonsten die Patriots waren meine ganz klare Nummer 1 und wollten auch wieder eine Bye Week kriegen in den Playoffs.
Sebastian, du als alter AFC Saudegen, wie siehst du die Division? Sorry.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich bin da sehr viel bei Florian. Bei Fabian, so ist es richtig. Jetzt bin ich schon total durcheinander. Und zwar, da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Die Patriots sind für mich klare Division-Sieger. Natürlich gebe ich ein bisschen den ersten 4 Wochen, wo Julian Edelman fehlt, werden sie so ein bisschen Probleme haben. Texans und Jaguars sind 2 starke Teams, gerade defensiv können die, glaube ich, den Patriots vor einige Probleme stellen. Da bin ich sehr gespannt, auf wie sie dann reinkommen werden, weil da kann es ja durchaus sein, dass es mal schnell mit 0-2 losgeht, aber Patriots sollten trotzdem klar die Division gewinnen. Die Dolphins bin ich auch sehr gespannt drauf. Da ist, glaube ich, Adam Gase auch so ein bisschen unter Druck. Er hat jetzt wirklich so sein Team zusammen, seine Leute, die er haben will im Locker-Room. Hat jetzt so ein bisschen die Spiele auch losgewonnen mit dem Damarcus Sue, den Jarvis Landry, den Lawrence Timmons ist weg. Also da hat er so ein bisschen das zusammengefordert, wie er das jetzt haben möchte. Jetzt muss er halt beweisen, dass er sprechen kann, aber ich denke auch so 6-7 Siege auch aufgrund des nicht einfachen Schedules gegen die NFC North und gegen die AFC South. Das sind schon starke Teams mit dabei. Wir hatten es ja schon bisher mit der NFC North, wo eigentlich viele Teams gut dabei sind. Ja, Bills, ich habe schon gesagt, für mich die O-Line, die meisten Sacks zulassen wird, da stehe ich ja weiterhin zu. Ich habe sie vielleicht bei 2 Siegen, wenn überhaupt, da muss man wie gesagt mal gucken. Also da wird LeSean McCoy der Einzige sein, der irgendwie ein Difference-Maker sein kann in der Offense. Da muss man auch mal gucken, ob er wirklich auch alle Spiele machen kann. Dann gibt es ja noch die Diskussion, ob er, oder zumindest die Gerüchte, ob er noch gesperrt werden wird. Das müssen wir natürlich auch im Auge behalten. Und die Jets, finde ich, sie haben jetzt richtig gemacht. Sie haben den Quarterback der Zukunft mit Sam Darnold. Ob ich den Trade für Teddy Bridgewater schon so früh gemacht hätte, ist eine andere Frage. Aber sie haben sich jetzt dazu entschieden. Sie haben ein gutes Team. Finde so auch gerade die Secondary, da ist schon Potenzial vorhanden zumindest. Da muss natürlich noch einige Schritte nach vorne gemacht werden, klar. Aber da ist auf jeden Fall was vorhanden. Bei den Lions bin ich mit dabei. Da ist beides nicht so gut. Da gibt es einen gewissen Christian Schimmel, der die Jets bei 9-7 sieht. Da sehe ich sie definitiv nicht. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also ich sehe da auch eher so bei 4-5 Siegen. Also das ist, glaube ich, so das Maximale. Und da muss natürlich auch da gucken, was passiert mit Ted Bowles. Kann er die Saison überleben oder nicht? Das ist halt die große Frage bei den Jets. Aber ich denke, Fabian hat da schon so alles zugesagt. Jetzt habe ich es aber auch.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter. Und zwar mit der AFC North. In der AFC North, wir hatten es vorhin jetzt schon öfter angesprochen, Tom Brady natürlich so ein bisschen das Nonplusultra in der AFC, wenn nicht sogar in der Liga, hat er die letzten Jahre bewiesen. Aber neben Drew Brees, der natürlich auch einer der besten Quarterbacks der Liga ist, und Tom Brady, haben wir auch in der AFC North einen sehr, 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 sehr guten und talentierten Quarterback, und das sage ich nicht nur, weil ich Big Ben Roethlisberger in fast jeder meiner Fantasy-Ligen gedraftet habe, warum auch immer. immer, sondern weil es einfach so ist, Big Ben weiß, was er kann, seine Franchise weiß, was er kann und was sie an ihm hat. Und eigentlich dürfte doch in einer Division mit den Baltimore Ravens, den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns nichts gegen die Pittsburgh Steelers sprechen, oder etwa doch, Clemens?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Wenn man sich mal die Steelers von letztem Jahr anguckt, als Ryan Shazier dieses fatale Tackling versuchte gegen die Bengals, nach dem lief nicht mehr viel. Shazier wird den Steelers unglaublich fehlen. Terrell Edmonds ist die Frage, wie er im Endeffekt eingesetzt wird, ob wirklich als Safety, wie es zum Draft gesagt wird, oder ob so ein als Safety-Linebacker-Hybrid, bin ich mir nicht ganz sicher, aber Shazier wird den Steelers definitiv fehlen. Vince Williams, ja, ist ein guter Blitzer, aber das war es auch als Inside-Linebacker. Also das wird Pittsburgh wehtun. Und Cincinnati, ja, mal sehen. Die O-Line, Billy Price, denke ich, wird dem Ganzen ganz gut tun. Auch Cordy Glenn als Left Tackle, sollte dem Ganzen jetzt nicht schaden. Die D-Line gefällt mir sehr gut. Ich habe zwar die Verlängerung von Atkins und Dunlap nicht so ganz verstanden, zumindest von Dunlap nicht, weil man mit Willis und Lawson zwei sehr talentierte Edge-Rusher hat. Wird man sehen. Trotzdem sehe ich Cincinnati eher weit unten in der Division. Cleveland, ja, Talent ist auf dem Papier da, aber es ist Cleveland. Tyree Taylor ist ein guter Game Manager. Die O-Line ist jetzt nicht so schlecht. Wird man sehen, wie der Verlust von Joe Thomas dann aufwiegt, wie sich Bitonio dann auf Tackle macht. Man hat Myles Garrett in der Defense. Die Linebacker sind auch mit Kirksey, Collins und Schobert noch gut. Da wird die Entlassung von Michael Kendricks durch diese dubiose Trading-Sache jetzt gar nicht so wehtun sportlich. Die Secondary ist sehr unerfahren, wird man sehen. Cleveland hat viel Talent, Playoffs wird es nicht geben. Ich sehe da eher, wenn da jemand Pittsburgh den Weg versperren sollte, dann da die Ravens. Joe Flacco kann einiges. Mal sehen, ob er es mal zeigt. Das ist die Frage. Das Problem ist nur, die Receiver sind gar nichts. Man hat Michael Crabtree als Nummer 1 Receiver. Das sagt, glaube ich, schon genug. Hayden Hurst, der Erstrundenpick, fällt jetzt auch noch für einige Wochen in der Regular Season aus. Und ja, Running Game, Alex Collins sah letztes Jahr wirklich gut aus. Ist die Frage, ob er das wiederholen kann. Aber spielt natürlich jetzt nicht die allergrößte Rolle. Aus dem Backfield kann der halt auch nicht so viel machen im Sinne von Catches. Dafür ist die Defense wirklich, wirklich gut. Die Jimmy Smith Suspension wird in den ersten 4 Wochen sehr wehtun. Und das ist meiner Meinung nach am Ende auch der ausschlaggebende Punkt, warum Pittsburgh dann doch, obwohl ich von ihnen nicht absolut überzeugt bin, die AFC North gewinnt und die Ravens knapp auf 2 landen, weil Jimmy Smith in den ersten 4 Spielen eben gesperrt ist durch diesen Akt häuslicher Gewalt, der da vor einigen Jahren mal aufgetreten ist.
Fabian, wie schaut's bei dir aus? AFC North, wen hast du vorne, wen hast du hinten, wen hast du in der Mitte, wer kommt in die Playoffs und sowieso generell, wer steigt ab diese Saison?
Jo, da kommt zu meiner ersten Bold Prediction. Ich sag jetzt einfach mal ganz erlaubt, die Steelers werden es nicht in die Playoffs schaffen. Und selbst wenn sie es schafft mit Ach und Krach, ich sehe bei den Steelers unheimlich viel Regression. Letztes Jahr 6-0 innerhalb einer sehr schwachen AFC North gegangen. Das wird dieses Jahr nicht zu wiederholen sein. Alle 3 Teams haben sich verbessert. Ich persönlich sehe auch die Bengals und die Ravens vielleicht mindestens auf Augenhöhe mit den Steelers vielleicht so ein Tick besser. Ich finde, die Bengals sind kriminell underrated. Wir erinnern uns alle an 2015, haben wir gesehen, wie Andy Dalton funktionieren muss. Andy Dalton braucht einen vernünftigen Supporting-Cast um ihn herum. Einfache Plays, Receiver, die ihren Job machen. Ja, und dieses Jahr haben sie seit 2015 endlich mal wieder eine vernünftige Offensive-Line mit Cordy Glenn. Wie Clemens ja gesagt hat, Rookie Billy Price, Trey Hopkins auf Guard ist auch super Right-Tackle mit Flat Bobby Hart, das Cedric Abui ist vielleicht eine gewisse Schwachstelle. Aber du hast mit AJ Green, Tyler Eifert kommt zurück, John Ross ist endlich gesund, hat in Preseason schon einige Plays gemacht, im andauernd super Practice-Reports gehabt. Und ich denke wirklich, dass die Defense auch einiges rausreißen kann. Du hast einen sehr starken Pass-Rush, du hast mit Terrell Austin, einem Defensive-Coordinator, der ziemlich aggressiv zu Werke geht. Und ich denke, im Gesamtpaket können die Bengals wirklich auf ihre, also ich denke, der Floor ist Minimum 7-9, wie letztes Jahr. Und da oben ist einiges offen. Ich denke, die Bengals gehen 9-7 oder 10-6. Ravens, ich halte nicht viel von Joe Flacco, aber er hat eine vernünftige Defense, die Offensive Line sieht gut aus, Receiver ist upgraded. Da kann man vielleicht sagen, Joe Flacco vielleicht ein Tick besser, vielleicht durch den Druck jetzt, durch Lamar Jackson, holt er noch wieder ein paar Prozentpunkte raus, auch wenn es dann immer noch schlecht sein wird. Ich denke, die Ravens und die Bengals werden mit den Steelern den Division-Sieg ausmachen. Und es wird mich nicht wundern, wenn die Steelers aufgrund der Regression, zum Beispiel was enge Spiele angeht, die Defense sah katastrophal aus, wie Clemens sagt, ohne Ryan Shazier, wurde auch kaum upgegradet. Ich denke, also mich würde es nicht wundern, wenn die Steelers am Ende wirklich auf 2 oder 3 landen und vielleicht nur eine Wildcard kriegen oder vielleicht gar nicht in die Playoffs schaffen. Ja, und die Browns, viele Upgrades, der Kader sieht vernünftig aus, Tyrod Taylor ist ein solider Quarterback, der keine Fehler macht, aber wer Hard Knocks gesehen hat, ich glaube, es war Mike Lombardi, der sagte, Hugh Jackson und Greg Williams sind zu Cartoon-Figuren mutiert. Das sehe ich genauso. Solange dieser Coach-Staff da ist, traue ich den Browns wirklich nicht viel zu, auch wenn sie mittlerweile wirklich viele gute Spieler haben, aber da sehe ich einfach noch keinen großen Schritt Richtung Playoffs, überhaupt nicht. Das war mein Fantasy-Draft. Deshalb gehe ich bei den Browns. Ich habe sie so bei 5 Siegen. Ich denke, 0-16 ist impossible. Aber ich denke, mit den Quarterbacks der O-Line kannst du schon 5 Siege holen.
5 Siege? Na dann, mal schauen. Wir gehen weiter und zwar Richtung AFC South. Und da ist ein Mann zurück, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben. Wahrscheinlich nicht nur in Houston. Nämlich Deshaun Watson, der Quarterback, der uns am Anfang der letzten Saison so verdammt geflasht hat. Also ich war wirklich so begeistert wie selten zuvor von einem jungen Quarterback. Und wie er sich machen wird in der nächsten Saison, das bleibt spannend. Wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interceptioner Football Talk Season Preview auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir auch schon wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de, diese Woche mit unserer Season Preview am Start. Fabian Sommer, Clemens Mauck, Sebastian Mühlenhof und Patrick Ribin sind für euch an den Mikrofonen. Und wir sind fast durch mit unserer Season Preview. 2 Divisions fehlen uns noch und ich würde mal sagen, wir machen in der chronologischen Reihenfolge weiter. Dann stehen nämlich als nächstes die AFC South, die ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert hatte, eben mit Deshaun Watson, dem Quarterback der Houston Texans, der uns letzte Saison alle geflasht hat. Ja, und dann kam Verletzung. Kann Deshaun Watson wieder so stark von seiner Verletzung zurückkommen? Wie schaut's aus mit Andrew Luck? Ich war ja richtig überrascht, muss ich sagen. Andrew Luck steht bei mir bei Fantasy bei über 300 Fantasy-Punkten. Mir ist nicht ganz klar, wie er das jemals schaffen soll. Aber ja, und vor allem, was ist mit den anderen Teams? Also Tennessee Titans für mich auch abgeschlagen, ganz, ganz weit hinten, auch in der Liga. Und die Jacksonville Jaguars? Sebastian, deine Meinung?
Ja, fangen wir doch mal mit den Texans an. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil es ist ja, Deshaun Watson ist ja nicht der einzige Keyplayer, der an einer Verletzung zurückkommt. Wir haben noch einen J.J. Watt und einen Whitney Merciless. Die sind auch 2 Top-Spieler, die auch bei einer schweren Verletzung zurückkommen. Und wenn die drei wieder in ihre Top-Form finden können, dann ist dieses Houston Texans Team wohl das gefährlichste Team in der AFC South. Die sind wirklich sehr gut. Das große Problem, muss man natürlich sagen, das ist die O-Line. Da haben sie wirklich große Probleme. Damit kann auch das Run-Game nicht so vernünftig funktionieren. Wenn sie das irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegen und irgendwie Deshaun Watson schützen können, dann ist die Defense, gerade die Front Seven, so stark mit dem J.J. Watt, mit dem Davion Clowney, die beide von zwei verschiedenen Seiten kommen. Und da, glaube ich, wird jedem Quarterback sehr, sehr feucht auf der Stirn, muss man mal sagen. Also da wird mit Sicherheit viel Druck von beiden Seiten kommen. Das ist ein starkes Team, aber wie gesagt, Kreuzbandriss bei einem mobilen Quarterback. Wir haben es gesehen bei RG3, der hat sich nie richtig davon erholen können und das ist wirklich so das große Fragezeichen. Die Colts, da muss man wirklich gucken, weil es ist so, du hast halt Andrew Luck, der hat halt seit 2 Jahren kaum ein Spiel gemacht, man weiß nicht genau, wo steht der. Das wird für ihn auch keine einfache Saison. Er muss wirklich gucken, reinzukommen. Er hat ein Team, das wirklich komplett im Rebuild ist. Da sind wirklich so viele junge Spieler dabei. Ich glaube, aus dem 2014 oder 15er Team ist kein einziger Spieler mehr nicht mit dabei. Das spricht wirklich dafür, dass dieses Team komplett im Rebuild ist. Er hat es bewiesen in seiner ersten Saison, dass er auch ein schlechtes Team in den Playoffs führen kann, zu tollen Ergebnissen führen kann. Er hat eine starke Interior Line, muss man sagen. Da haben sie wirklich sehr, sehr viel gemacht mit Ryan Kelly, mit dem Quentin Nelson mit dabei ist. Das ist schon wirklich sehr gut, was dort aussieht. Aber es wird für die natürlich sehr, sehr schwierig. Ich sehe sie im Moment eher so auf Platz 4 in der Division, einfach weil es dieses Team wirklich im Umbruch befindet. Und dann haben wir noch 2 weitere Teams, die letztes Jahr in den Playoffs waren, die Tennessee Titans mit einem neuen Head Coach Mike Vrabel, der da versuchen möchte, den Erfolg von letzter Saison zu holen, Marcus Mariota endlich hinzubekommen. Das kann funktionieren, das wird aber nicht einfach, weil auch der Receiver-Core jetzt nicht so stark besetzt ist, muss man sagen. Man hat Eric Decker verloren, hat dort viele Spieler, die Durchschnitt sind, möchte ich mal sagen. Also wirklich so keinen großen Difference-Maker. Man hat jetzt ein starkes Backfield mit Derrick Henry natürlich und
Dion Lewis,
von den Patriots, danke Patrick, und das ist schon nicht schlecht, die Defense wird sich mit Sicherheit ein bisschen improven, Mike Vrabel ist ja auch mehr so ein Defensive Mind, da hat man Malcolm Butler mitgeholt, auch einen starken Verteidiger natürlich im Defensive Backfield, wo er zum Beispiel auf den Logan Ryan treffen wird, also da ist einiges an Potenzial vorhanden, sehe ich so ein bisschen auf Platz 3, einfach weil ich die Texans und die Jaguars stärker einschätze, und die Jaguars, die hatten wirklich letzte Saison, das muss man ja sagen, ganz viel Verletzungsglück, muss man nennen. Da hat sich kaum einer der wichtigen Spieler verletzt gehabt. Die sind wirklich alle durchgespielt und das haben natürlich profitieren können, waren eingespielt und haben wirklich dominieren können. Hatten aber auch letzte Saison natürlich einen einfachen Schedule. Das muss man sagen, man hat gegen die AFC North gespielt, wovon 3 von 4 Teams wirklich schlecht waren. Jetzt mal die Steelers ausgenommen, die sie aber wirklich zerlegt haben, weil die Steelers einfach nicht klargekommen sind gegen die Jacksonville Jaguars. Und dann auch noch die andere Division, die NFC West, da waren auch so, von den 4 Teams 3 so ein bisschen, sagen wir mal, am Kämpfen möchte ich es mal nennen, das ist auch gar nichts gegen Clemens oder so, aber die Seahawks waren letztes Jahr nicht so stark, aber sie haben trotzdem noch einige Probleme gezeigt gehabt und deswegen jetzt mit einem starken Schedule, man muss gegen die NFC East spielen, das wird definitiv nicht einfach, also da wird viel Qualität gegen die Mannschaft kommen und gegen die AFC East, gut, das geht dann wieder, klar, aber ich sehe sie im Moment auf Platz 2 und bei mir sind die Texans auf 1.
Sehr schön. Fabian, deine Einschätzung zur AFC South?
Jo, ich habe die Texans nicht auf 1, aber knapp dahinter auf 2. Ich denke, dass die Texans das ein Problem haben, und zwar Deshaun Watson wird Regression zeigen. Letztes Jahr Touchdown, ich glaube, bei fast jedem 10. Wurf, 9,4% Touchdown-Percentage. Zum Vergleich, Aaron Rodgers in seiner Karriere hat 6, was schon ziemlich gut ist. Ja, die Defense der Texans ist wieder ein Stück weit da. Ne? J.J. Watt kommt zurück, Whitney Merciless kommt zurück, der Honey Badger ist da, Aaron Colvin im Slot. Ich denke, die Defense hat wieder auf jeden Fall Top 15 Potenzial. Aber du hast das Problem, dass Deshaun Watson von einer ACL kommt und eine ziemlich, vielleicht die schlechteste Offense, die er in der Liga hat. Das wird die Texans am Anfang, wenn Watson vielleicht noch nicht 100% beweglich ist, ein bisschen hindern. Wird auch ein paar mehr Interceptions werfen und ich denke, dass es so ein bisschen anders als letztes Jahr sein wird, dass vielleicht so ein bisschen die Defense so ein bisschen ein paar Texans-Spiele retten muss. Die Jaguars habe ich auf 1, bestimmt nicht wegen Blake Bortles, sondern einfach, weil die Defense genial ist und die Offense laut meinem Rating ich glaube den zweitleichtesten Schedule der ganzen Liga spielt. Also selbst mit Blake Bortles, du kannst ihn wieder öfters verstecken, du kannst hier Führung herausspielen und ich denke, das wird am Ende reichen, dass die Jaguars auch wieder ihre Double-Digit-Siege holen, 10 Siege sollten drin sein. Letztes Jahr hatten sie 10-4, bevor sie Playoffs erreicht haben, hatten dann 2 Spiele, in denen es um nichts mehr geht. ich denke schon, das sind für mich momentan die klare Nummer 1. Texans dahinter. Als drittes die Titans. Ich denke, die Titans brauchen noch ein Jahr, auch wenn sie jetzt mit Matt LaFleur einen neuen Offensive Coordinator haben. Jeder First-Year-Playcaller, vielleicht nicht jeder, aber die meisten brauchen immer ein Jahr. Das war bei Kyle Shanahan damals so, das war bei Andy Reid damals so. Die meisten Offensive Coordinators, die heute ziemlich gut sind, hatten alle einen schweren Start. Siehe letztes Jahr Steve Sarkisian bei den Falcons. Die Offensive Line vermisst momentan noch Jack Conklin, Right Tackle, ist auf der Pup-List. Die Receiver haben sich überhaupt noch nicht bewiesen bisher. Corey Davis, davon erwartet man viel. Tyrann Taylor muss man ein bisschen was kommen lassen. Rashad Matthews. Die Defense finde ich vielleicht ein bisschen overrated. Die habe ich ungefähr average. Und ich denke mal, dass die Titans nicht mit den Jaguars und vielleicht den Texans am Ende mithalten können. Ja, und die Colts sind für mich ganz abgeschlagen. Ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Das ist für mich die schlechteste Defense auf dem Papier. Die Offensive Line ist in der Interior ein bisschen upgegradet. Das war's dann aber auch. Die Tackles immer noch schwach. Grausamer Receiving Corp, außer T.Y. Hilton. Eric Ebron, Mr. Drop, zweiter Tight End, der oft spielen wird durch diese Receiver. Puh, nee, also ich sehe die Colts bei 4 Siegen. Und ja, ich denke, die Jaguars ziehen in die Playoffs ein, kriegen Homefield Advantage in der ersten Runde und die Texans werden um die Wildcard spielen.
Alles klar, super. Das war, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut für die AFC South, Projection. Und jetzt geht's dann last but not least um die Krone der AFC West. Dort haben wir natürlich auch 4 Teams am Start und ich habe sehr, sehr gemischte Gefühle. Ich glaube, die AFC West ist tatsächlich eine Division, wo ich 2 Teams ziemlich weit unten sehe, um nicht zu sagen unter den Worst 10 der kompletten Liga, und das sind die Oakland Raiders, die ja auf vielen Positionen sehr, sehr viele Probleme haben, nicht zuletzt, weil natürlich Derek Carr gerade in der letzten Saison nichts gezeigt hat. Also da war gar nichts so, ne? Also ich meine, er hat seinen Pay bekommen und danach war Schluss. Und natürlich nicht zu vergessen die Denver Broncos, die ich auch sehr, sehr weit unten sehe persönlich diese Saison. Und ja, mit den Kansas City Chiefs und den Chargers haben sie noch 2 ganz passable Teams, aber alles in allem die AFC West für mich eigentlich so ziemlich die schlechteste Division der Liga. Und jetzt würde mich eure Meinung natürlich interessieren. Ich würde sagen, letzte Division fangen wir doch mal an, dieses Mal mit Fabian.
Yo, letzte Division für mich ganz klar Favorit, die Chargers. Wenn die Chargers dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, da weiß ich nicht mehr, was mit dem Team noch passieren soll. Sie haben einen sehr einfachen Schedule laut meinem Rating, ist mit der einfachste der Liga. Sie haben eine gute Offense, Philip Rivers hat zwar nicht mehr den stärksten Arm, aber was sein IQ, Football-IQ angeht, ist sicherlich einer der besten Quarterbacks. Offensive Line ist upgegradet, die kriegen den letztjährigen Second-Round-Pick. Wie heißt er noch gleich? Name ist vergessen. Ich schaue mal eben nach. Forrest Lamp galt als bester Guard letztes Jahr, ist in die zweite Runde gerutscht, ist jetzt wieder da nach Kreuzbandriss. Mike Pouncey auf Center ist auf jeden Fall ein Upgrade over Spencer Pulley vom letzten Jahr. Spencer Pulley war mit der schlechteste Starting Center der Liga. Somit hat Rivers auch zum ersten Mal seit langem eine vernünftige O-Line. Auch wenn der Hunter Henry Verlust schmerzt, Antonio Gates ist immer noch eine relative Bank. Was mit Keen Allen, Austin Eckler, Melvin Gordon, auch wieder vernünftige Anspielstation. Die Defense ist Top 5 mit Joey Bosa, Melvin Ingram, super Pass Rush. Auf Inside Linebacker haben sie 2 Rookies, Kaiser White und Chandler Nwosu. Und Chandler Nwosu wird wahrscheinlich Strongside spielen, kann in Coverage droppen, kann Pass Rushen. Kaiser White galt als super Coverage Safety und die Cornerback Group ist einfach 1A mit Derwin James noch einen Lotto-Pick im Draft gemacht. Die Defense Top 5, Offense hat Potenzial, locker Top 15 zu sein. Da wird, finde ich, einiges gehen. Und für mich die Chargers ganz klar Nummer 1. Ich habe sie ungefähr bei 12-4. Es würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende die AFC gewinnen und Homefield Advantage haben. Und danach finde ich, wird es für mich ein Dreikampf. Ich finde, die Denver Broncos, die können eventuell eine Wildcard spielen die Raiders auch, auch wenn die Raiders natürlich irgendwie, wie es zuerst aussieht, einen katastrophalen Coaching-Staff haben. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein Upgrade über letztes Jahr. Du hast in der Defense 7 neue Spieler. Pass-Rush auch ohne Mac sollte nicht so tief abrutschen. Du hast 2 solide Linebacker, du hast 3 ganz neue Cornerback, Gary and Kay, Rashan Melvin letztes Jahr ziemlich gut war. Paul Günther ist ein super Defense-Coordinator. Defense wird viel besser sein als letztes Jahr. Ja. Und auf der Offense schon guten halt. Erstmal am Anfang neues Playbook, viel Motion dabei, viel 1998. Damit sagt er nicht Steinzeit, sondern sagt er einfach, dass die Prinzipien von Bill Walsh, von der West Coast Offense mit rüberkommen sollen. Deswegen denke ich, die Offense wird solide sein. Ich setze nicht viel auf Derek Carr, aber kann so mit der Offensive Line und Emil Cooper und Nelson kann nicht viel schief gehen. Broncos haben eine gute Defense mit Case Keenum, einem Quarterback, der vielleicht ein bisschen overrated ist. O-Line auch ein paar Fragezeichen. Mittlerweile vielleicht ein super Receiving Corps. Jacob kann vielleicht eine Rolle spielen. Und deshalb denke ich, die Raiders und Broncos werden irgendwie unter sich den zweiten Platz aufmachen. Und von den Chiefs habe ich dieses Jahr nicht viel, weil erstens, die Defense ist katastrophal. In der Secondary, ich glaube, du hast 3 Slot-Cornerbacks, von denen 2 Outside spielen sollen. Pass-Rush ist so lala. Coverage auf Linebacker ist schwach. Eric Berry wird vielleicht in Woche 1 nicht spielen, steht noch gar nicht fest. Wäre natürlich ein großer Gewinn, aber wenn Eric Berry auch noch wegfällt am Anfang der Saison, hast du echt wirklich eine grausam schlechte Defense. Pat Mahomes, was wissen wir bei ihm? Pat Mahomes hat letztes Jahr ein Spiel gemacht, als er aus dem College kam. Wenn ich mich an die ganzen Stimmen der Scouts und an das Tape erinnere, dann war Mahomes ein Boomer Bust, ja, also für jedes Play. Der kann zwar das Ei in die Yard werfen, aber er hat immer noch ganz viele Footwork-Issues, Probleme Defense zu lesen. Wir haben es ja gegen die Falcons gesehen, er macht zwar diese eine tolle 50-Yard-Bombe, als schon ein paar Second-Stringer drauf waren, aber davor hat er eine Interception geworfen, eine Fast-Interception in der Red Zone und vorher haben sie, glaube ich, 3 Punkte erzielt gegen die First-String-Offense. Gegen die Bears, haben ihre erste Defense zu Hause gelassen, die hatten nur Second- und Third-String und die First-String-Offense der Chiefs hat, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht, 6 oder 10 Punkte gemacht, ich habe den Score nicht mehr im Kopf, bis in die zweite Halbzeit rein. Also sie konnten den Ball nicht gegen eine Second- und Third-String-Bears-Defense bewegen. Also ich glaube, Mahomes wird zwar vielleicht, was Fantasy angeht, hier und da mal lange Bomben werfen und für Fantasy-Punkte sorgen, aber auf der anderen Seite auch viel rechnen mit vielen Interceptions, auch wenn der Supporting-Cast super ist, aber es wird nicht reichen. Die Chiefs müssen in Shootouts gehen, die müssen ihre Defense kompensieren, die müssen hin und wieder auch mal 35 Punkte erzielen und ich sehe nicht, wie Pat Mahomes das schafft. Also für mich Chargers Nummer 1, Raiders, Broncos habe ich irgendwo so bei 7, 8. Siegen fällt Broncos mal auf 9, 7. Die haben in der ersten Saisonhälfte einen sehr einfachen Schedule. Und die Chiefs würde ich irgendwo so auf 6, 10 packen.
Wunderbar. Clemens, was ist deine Meinung zu unserer Last but not least Division der AFC West?
Also, was ich mit Fabian gemeinsam habe, ist die Meinung zu den Chargers. Die sehe ich absolut oben auf. Dieses Jahr soll es endlich mal klappen. Gut, es gab schon 2 böse Verletzungen, Jason Verrett und Hunter Henry, wobei Hunter Henry jetzt auf die PUP gesetzt wurde und also eventuell noch zurückkehren könnte zum Ende der Saison. Die Chiefs sehe ich dann doch auf 2, da ist so viel Potenzial da. Wenn sie es ausleben können, könnten sie sehr gut sein. Das ist für mich ein ganz großes Fragezeichen, genauso wie die Raiders. Die Raiders leben genau wie die Seahawks irgendwo 20, 25 Jahre in der Vergangenheit. Wobei ich da bei den Raiders jetzt gerade durch den Mac-Trade noch deutlich weniger Talent im Roster sehe. Die sehe ich gar nicht gut und die Broncos auch nicht. Ich frage mich, was die retten soll. Die Defense ist nicht übel, aber die Offense alleine ist für mich mit den Bills und Buccaneers das absolut Schlimmste, was es gibt in dieser Liga. Weiß nicht, was da irgendwie funktionieren soll. Keenum, weiß ich nicht, hat für mich letztes Jahr hart overperformed. Kann ich nicht wieder so sehen. Die O-Line ist grausam. Thomas und Sanders werden auch nicht jünger. Sutton muss man sehen. Laufspiel ist nicht existent, wird natürlich trotzdem versucht werden. Auch nicht optimal. Und du hattest bei den Chargers, Fabian, Forrest Lamp angesprochen. Und das macht mich natürlich als Seahawks-Fan sehr traurig, weil die Seahawks haben statt Forrest Lamp lieber Malik McDowell genommen, dessen Karriere ohne einen Snap vorbei ist, weil er einen Kartunfall gebaut hat. Und wenn wir einmal wieder in der NFC West sind, noch eine Zuschauerfrage von Michael Berndt. Und zwar hat dieser gefragt, was du denn glaubst, wer jetzt nach dem Kreuzbandriss von Jerick McKinnon als Running Back für die San Francisco 49ers startet. Matt Breida oder Alfred Morris oder kommt da noch irgendwer? Was denkst du denn?
Am Montag im Training war Matt Breida die klare Nummer 1, Morris Zweiter. Morris hat nach dem Training gesagt, dass er das Playbook noch lernen muss. Ich denke, in Woche 1 werden wir wahrscheinlich auch Breida mit mehr Snaps sehen und mehr Touches. Aber ich glaube, dass dann ziemlich schnell Morris die Bellcow wird, Running Back 1, Breida dahinter. Beide, bei Breida vielleicht noch ein bisschen mehr, Morris ist einfach kein Passcatcher. Er hatte zwar damals unter Shannon 1600 Yards, aber er ist einfach kein Passcatcher. Breida schon ein bisschen mehr, aber ich denke, dass die meisten Catches dann doch am Ende Kyle Juszczyk, der Fullback, haben wird.
Bester Fullback, zumindest bester Receiving Fullback der Liga. Blocking gibt es dann natürlich noch Beasts wie James Devlin und Patrick Ricard. Der einzige Two-Way-Player, der mir in der NFL einfällt. Aber im Sinne von, ja, als Passcatcher ist Kyle Juszczyk ungeschlagen, keine Frage. Der könnte so, meiner Meinung nach, sogar durchaus Third Downback der 49ers werden.
Ja, klar, der Term Third Downback ist ja so ein bisschen aus der Luft geholt, weil Pässe zu Running Backs auf Third Down, also das ist das schlechteste Down für Running Back Pässe. Aber klar, Kyle Juszczyk kann auch blocken. Alfred Morris kann auch, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe oder Preseason gesehen habe schon, ist was Blocken angeht auch keine schlechte Nummer. Ich denke einfach, wir werden so ein bisschen Komitee sehen. McKinnon wäre zwar so diese Allzweckwaffe gewesen, aber ich denke, wir sehen dann Morris mehr auf Early Downs, öfter mal Fullback drauf, Kyle Juszczyk, dann sehen wir Play-Action-Pässe zu Kyle Juszczyk. Morris wird auch mal Pässe fangen, Breida wird mal reinkommen, um Morris auf der Bank zu entlasten. Aber ich denke, so wird das am Anfang der Saison ziemlich aussehen.
Und das war's dann auch schon. Die AFC West ist beendet und das beendet auch damit unseren Podcast. Season Preview haben wir für euch gemacht. Nachzuhören natürlich wie immer auf meinsportradio.de. Ihr seid ja sowieso schon da. Insofern einfach gar nicht mehr weggehen. Das war's auf jeden Fall von uns. Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de mit unserer Season Preview. Dieses Mal zu Gast Fabian Sommer, besser bekannt als Zuma. Und ja, ich denke mal, ich kann mich im Namen der ganzen Redaktion herzlich bei dir bedanken, Fabian. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht bei uns. Und wer weiß, vielleicht hört man dich ja auch mal wieder bei uns. Natürlich mit dabei waren genauso Clemens Mauck, Sebastian Mühlenhof und ich, Patrick Rebin. Ja, Season Preview, damit kommen wir langsam in die heiße Phase. Die Saison fängt an. Und es wird noch öfter in dieser Saison heißen, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Damit bin ich raus. Küsschen aufs Nüsschen. Ich weiß nicht, ob einer von meiner Jungs noch was zu sagen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen... Okay, your team is now on the clock. Das war dann wohl die Abschlussmeinung zum Podcast. Und wir hören uns dann die Tage wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.